Einen wunderschönen guten Herbsttag. Wir lassen es uns hier gerade richtig gut gehen und wir, das sind vom Sachsen-Anhalt-Podcast Chris Lucio Schönburg
und Stefan B. Westphal. Auch von mir einen schönen guten Tag aus diesem von diesem wunderschönen Ort.
Genau, wir sind bei der zweiten Elf-Folge und Chris hat uns eine schöne Lunchbox besorgt. Wir sind hier in einem Landschaftspark und zwar in Ostrau im Schlosspark, genießen ein bisschen die Laubfärbung. Ja. Und den Herbst. Und worüber sprechen wir heute so? Alles über viel Politik, Landeshauptstadt, Landtag.
Und Laufen unter anderem. Landeshauptstadt hattest du schon angesprochen, über Lehrer. Genau, über ganz, ganz viele verschiedene Dinge, so wie man uns eben kennt.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Du hattest gerade schon angesprochen, wir sitzen hier und vertreiben uns so ein bisschen die Zeit in diesem wunderschönen Park. Alles, ich wollte schon sagen, grünt und blüht hier, aber nein, alles verfärbt sich hier so schön.
Alles stirbt ab.
Naja, ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken, Stefan. Aber wir lassen es uns hier so richtig, richtig gut gehen, denn wir haben hier eine leckere Lunchbox, beziehungsweise die kulinarischen Sterne. Da gibt es ja solche Boxen, das kann man einfach ganz grob mal so sagen, oder Stefan?
Die kulinarische Sternebox von der Agrarmarketinggesellschaft hatten wir auch im vorigen Jahr im Sachsen-Anhalt-Podcast mal mit denjenigen gesprochen, deren Produkte da drin sind. Kann man gerne nochmal nachhören und dieses Jahr gibt es eine neue Box.
Da sind ganz viele verschiedene Leckereien hier aus ganz Sachsen-Anhalt drin und das kann man sich einfach mal zuführen. Kulinarisch von allem etwas.
Also einmal kreuz und quer durchs Bundesland geschlemmt.
Genau.
Und das werden wir, während wir hier uns unterhalten, auch weiterhin tun.
Wir versuchen natürlich nicht zu schmatzen.
Ja, das wäre das fatal für den Podcast.
Ja.
Man sagt ja immer, dass die Landwirtschaft, wir haben ja in der vorigen Elf-Folge auch mit unserem Präsidenten des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt gesprochen, mit Olaf Feuerborn. Und man sagt ja fast immer so ein bisschen, dass die Landwirtschaft eine gar nicht so eine gute Lobby hat in Sachsen-Anhalt. Und zwischen den Folgen ist mir dann untergekommen, also es gibt ja in Sachsen-Anhalt ein Lobbyregister. Mhm. Wusstest du das schon?
Vom Hören her ja, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht richtig im Thema Politik drin ist, dann stellt man sich, glaube ich, auch als Außenstehender. Also ich würde mir jetzt erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt so eine Lobby? Was macht die?
Im Prinzip kann man es, wenn man das auf Deutsch sagen will, eine Interessensvertretung.
Hm.
2014 für die Transparenz beschlossen, halt so ein Lobbyregister zu machen. Und dort sind aktuell über 370 Vereine, Verbände, Unternehmen und andere Interessensvertreter verzeichnet. Und Ende Februar 2021 waren das noch 285. Und ich habe mal reingeschaut in das Lobbyregister, wer da so alles drin ist. Das ist ja alles öffentlich. Stand vom 21. Oktober 2022 und das reicht quasi von der 50 Hertz Transmission GmbH, der ADAC ist mit drin, die AIDS-Hilfen, Amnesty International, der Anhaltischer Anwaltsverein, die Apothekerkammer, der Arbeitgeberverband Nordostchemie, die Architektenkammer Sachsen-Anhalt, Ärzte gegen Tierversuche e.V. und die AWO zum Beispiel. Und da waren wir jetzt nur bei A.
Ja.
Soll ich mal bei Z gucken?
Schau mal.
Z ist dann zum Beispiel noch das Zentrum für Ökologie, Natur und Umweltschutz, der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger und 2 e.V., der Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Also im Prinzip ist es ein Verzeichnis darüber. Man sieht dann auch hier die Ansprechpartner. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen wir mal den ADAC, da kann jeder was mit anfangen. Dann steht also Name und Sitz des ADAC da drin, Vorstand und Geschäftsführung, die Interessensbereiche, in dem Fall halt zum Beispiel Inneres und Sport, Infrastruktur und Digitales, Wirtschaft und Tourismus, Bildung, Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, die Mitgliederzahl, wer diese Vereinigung halt vertritt und die Anschrift der Geschäftsstelle. Und das halt von all diesen über 373 sind es hier ganz genau.
Das sind viele.
Vereinen, Verbänden, Firmen. Und da ist mit Sicherheit, warte, ich guck mal bei B wie Bauernverband, da würde ich jetzt doch fast Bauernverband Sachsen-Anhalt ist also zum Beispiel auch mit dabei.
Ja, okay.
Aber kann man ja durchaus mal gucken, das ist ganz spannend. Und ja, es hat ja immer so ein Stück weit so einen negativen Touch, so Lobby. Und dann hat man immer gleich so den Umschlag, der so überreicht wird im Kopf in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern. Aber grundsätzlich sind es halt Interessenvertreter, die für ja, gewisse Vereine, für gewisse Gruppierungen halt mit der Politik sprechen. Da kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch notwendig, dass die Experten dort einfach mal ja auch eine Stimme erhalten. Weil man sagt ja dann immer, wie zum Beispiel Bauernverband hat eine schlechte Lobby, aber wir sehen, sie sind im Lobbyregister halt drin. Das heißt, sie arbeiten da auch im Landtag, sie sprechen mit Politikerinnen und Politikern, um halt die Interessen der Bauern zu vertreten.
Ja, aber weil die ganze Thematik ist vielleicht ein bisschen umstritten, weil wenn man sich zum Beispiel auch mal Interviews anguckt von Politikern im Bundestag, die auch neu in den Bundestag kommen und dann die ersten Interviews sozusagen gegeben haben, ja, was waren die ersten Nachrichten und die erste Post, die sie sozusagen in ihren Bundestag-Briefkästen hatten, dann waren das so meistens von der Waffenlobby-Post und dann,
okay.
Ja.
Also ich erinnere mich noch dran, ich habe ja tatsächlich mal über die Landesliste einer Partei für den Bundestag kandidiert in meiner Jugendzeit, in meiner jungen, wilden Zeit.
Vorgestern.
Und war da auf so einem völlig aussichtslosen Platz, also hätte da nie eine Chance gehabt reinzukommen. Aber schon alleine in dieser Kandidatenphase kamen halt Briefe,
ja,
ne, von Interessensvertretungen. An eine erinnere ich mich noch, möchte ich jetzt nicht nennen, weiß auch nicht, warum ich mich ausgerechnet an die erinnere, aber es war ein Sozialverband, der dann also auch gleich geschrieben hat, der sich vorgestellt hat, der geschrieben hat, was sie tun, was sie gerne von der Politik hätten, wie sie sich das vorstellen. Aber da gab es schon einiges an Post, was damals in den Briefkasten flatterte.
Also auf der einen Seite fand man das vielleicht auch schön, weil man so beliebt war, aber...
Ja, hat ja nichts mit beliebt zu tun.
Das Nein, ist also beliebt von der Lobby jetzt oder von den Lobbys.
Ja, ich glaube, wenn man sich davon beeindrucken lässt und jetzt sagt, oh, jetzt haben die mich lieb und die schicken mir Weihnachten eine Karte, nee, weil sie mich als Mensch mögen, das ist, glaube ich, der völlig falsche Ansatz. Und dann hat man das auch ein bisschen falsch verstanden.
Ja, ja. Ja. Naja.
Aber Interessenvertretung, ja, mag ja erstmal sein.
Auf jeden Fall. Jetzt hatten wir ja ganz am Anfang von unserem Podcast ja schon erwähnt, dass wir hier in Ostrau sind, in diesem Landschaftspark. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund vielleicht auch hin und wieder mal ja ein bisschen...
Eine Ente quakt.
Ja, zum Beispiel.
Ein Laubblatt hinunterfällt. Kannst du dir das vorstellen? Die Blätter würden, während sie hinuntersegeln, irgendwie noch Juhu! Oder so etwas rufen.
Bis sie dann unten auf dem Boden aufkommen, meinst du?
Das wäre ja ein Gerufe.
Gerade im Herbst, ja.
Mhm. Aber es wäre auch lustig.
Ja, wenn man
aber
sich
dann würden
das
wir
so
heute
vorstellt.
Wahrscheinlich nicht hier aufnehmen. Na, also wir
dann
haben
ein bisschen laut,
ganz
genau.
Gemütliche Parkgeräusche neben uns.
Ja, das ist das eine, aber auf der anderen Seite hier ist auch reger Betrieb, muss man sagen. Also,
ist, ja schön, ist ja ein wunderschöner Herbsttag,
ja,
an dem wir hier sind und Menschen mit Hunden, Menschen ohne Hunde, Hunde mit Menschen, Hunde
Menschen
ohne Menschen.
Auf dem Fahrrad.
Alles da.
Das ist schön. Bei
also es ist auf jeden Fall kein Lost Place, wo wir heute sind.
Nein, das war eine gute Überleitung,
ja, ich
Stefan.
Weiß.
Herzlichen
ich
Glückwunsch,
das
da muss
immer
ich
so
auch
ein
mal
bisschen,
gratulieren.
Du meinst, du kannst von mir da noch etwas lernen?
Ja, ja, zum Thema Lehrer und Lernen kommen wir nachher auch noch. Okay. Ja, okay. Ja, kann ich, denke ich schon. Lost Places, nächstes Thema.
Haben wir in Sachsen-Anhalt ja eine ganze Meute voll sozusagen.
Ja,
warst du schon mal in einem?
Ja, also so richtig drinne war ich noch nicht. Ich überlege gerade. Naja, wenn man sich den Flugplatz in Köthen zum Beispiel anschaut, ja. Teile davon gehören ja auch oder stehen ja auch unter dieser Rubrik Lost Place.
Heißt ja erstmal nichts anderes als ein verlassener Ort.
Ja. Also so richtig drinne war ich eigentlich nicht, aber den kennt man natürlich, den Flugplatz in Köthen. Und genug Leute, die ich auch kenne, waren auch schon drin und haben Bilder gemacht vom Inneren. Aber bei mir um die Ecke, ich komme ja aus einem kleinen Dorf an der Fuhne.
Sag doch ruhig, dass du aus Glauzig kommst.
Ich komme aus Glauzig, ja, das darf man so erwähnen. Und da gibt es die alte Fabrik. VEB Rottabak. Ja, das ist auch so ein bedeutender Lost Place.
Ich war tatsächlich schon auch in Lost Places, so alt bin ich schon, als sie noch in Betrieb waren. Zum Beispiel in Bad Schmiedeberg in diesem Freizeitbad im Basso, eines der ersten Freizeitbäder in den neuen Bundesländern. Und das ist ja jetzt auch ein ganz, ganz beliebter Lost Place. Mhm. Und kürzlich war ich auf einer, was heißt kürzlich, das ist jetzt zwar lange vor Corona eigentlich schon. Und zwar war ich in Ballenstedt, da hat jemand ein Buch geschrieben über die Napola, die da in Ballenstedt existiert hat. Weißt du, was eine Napola ist?
Da wurde ja auch ein Film drüber gedreht.
Da gibt,
ne,
es einen Film, also da, nicht über die in Ballenstedt, aber nein, generell gibt es einen Film namens Napola, genau.
Also ich weiß es jetzt bloß sporadisch, aber da wurden doch junge Menschen damals hingeschickt, junge Männer, um dann auch ausgebildet zu werden oder so?
Das waren die Eliteschulen im Dritten Reich,
ja,
genau.
Okay.
Also das sollten mal später die Gauleiter etc. werden. Und dort war unter anderem eine Schule in Ballenstedt. Und im Rahmen dieser Buchvorstellung durften wir dort auch mal rein. Mhm. Also war auch total spannend. Und sie war ja nicht nur im Dritten Reich eine Napola, sondern sie war auch danach, also zu DDR-Zeiten, eine Kaderschmiede der SED. Also man hat das gleich genutzt, hat gesagt, gut, die Infrastruktur steht einmal, die Bücher schmeißen wir raus, stellen unsere Bücher dahin, aber schreiben an dieselbe Tafel. Mhm. Also ganz gut nach. Aber gibt es auch wahnsinnig interessante Bücher, auch in den Zeitungen, in der Mitteldeutschen Zeitung, in der Volksstimme werden immer mal wieder Lost Places vorgestellt. Man muss natürlich auch selber ein bisschen aufpassen, denn jetzt einfach da rein zu spazieren, ja, ist natürlich jetzt keine Einladung dazu.
Ist nicht ganz ungefährlich.
Es ist A, nicht ungefährlich. B, wenn du da halt irgendwo durch eine durch eine morsche Treppe krachst, dann findet dich im Zweifel so schnell keiner. Und das Gebäude hat ja trotz allem einen Besitzer. Also ist es ja am Ende trotzdem ein Einbruch.
Ja. Und auch wenn es jetzt so korrekt klingt oder so, aber diese Schilder, die mitunter ja vorne dran steht, betreten auf eigene Gefahr, betreten verboten, die steht da ja nicht ohne Grund. Ne? Also das vielleicht sollte man auch noch mitgeben. Aber ich kann die Menschen auch verstehen, weil erstmal das Wort Lost Place klingt erstmal besser, finde ich, oder? Also musst du jetzt sagen, finde ich, als verlassener Ort. So Lost Place klingt erstmal spannend.
Es klingt englisch.
Ja, es klingt englisch, aber es klingt spannend. Und dann will man natürlich auch gucken, was ist dann da noch drin, wie hat sich das Ganze entwickelt. Finde
ich
schon spannend.
Eine Erfahrung gemacht in meinem Leben generell und die ist auch auf Lost Places für mich anzuwenden und die heißt, frag doch einfach. Weil man kann sich durchfragen, manchmal ist es auch ganz offensichtlich, wem dieses Gebäude gehört. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel Lust hat und sagt, ich möchte da gerne mal ein Fotoshooting drin machen oder ich möchte es mir einfach mal angucken, einfach mal zum Hörer greifen oder zur E-Mail hinschreiben und in den wenigsten Fällen, also zumindest weiß ich das auch von Leuten, die das machen, die dann also offiziell fragen, darf ich mir das mal angucken und in den meisten Fällen wird es einem dann auch gestattet und wenn dann jemand mit ist, wie jetzt zum Beispiel in Ballenstedt, was ich erzählt habe, der dir dann auch noch was dazu erzählen kann, dann ist es doch eigentlich viel spannender, als dort durch völlig ausgeräuberte, leere und halb verwilderte Räumlichkeiten zu streifen.
Schon. Also, Fazit, lieber einmal mehr nachfragen.
Genau.
Es kann manchmal so einfach sein.
Ja, Chris.
So, nächstes Thema.
Haben wir denn noch ein Thema?
Haben wir schon. Wir haben noch reichlich Themen. Stefan, wir sind doch gut vorbereitet.
Du meinst, es läuft?
Es läuft. Hier im Landschaftspark. Ostrau. Lostrau.
Klingt, das würde fast wie ein italienisches Restaurant klingen.
Wie die Losteria.
Ja, aber wir haben uns ja auch mit dem Thema Laufen beschäftigt. Oder beziehungsweise nicht wir, das klingt jetzt so, als hätte ich da eine Aktie dran. Du.
Also auch ich habe mich nur mit der Thematik beschäftigt. Du hast recht. Na klar, wir haben uns mit dem Thema Laufen beschäftigt. Beziehungsweise ich hatte jemanden im Interview, der läuft gerne und der läuft viel und das ja aus den verschiedensten Gründen. Matthias Zemski heißt der junge sportliche Athlet, sage ich jetzt einfach mal, der junge sportliche Mann.
Na, aber so jung ist er auch nicht mehr. Wie alt ist denn er jetzt?
Jünger. Naja, jung, jung ist ja auch, das kann ja auch eine große Spanne sein. Er ist auf jeden Fall noch so aktiv, dass er sich mit im Zukunftfrieden e.V.
Engagiert.
Engagiert, genau. Danke. Er engagiert sich. Und läuft oder hat ganz verschiedene Läufe und das unter dem großen Aspekt, wir stehen für Frieden ein, weniger Waffengewalt und mehr Frieden in der Welt. Und das ist gerade aktueller ja denn je, ne? Wenn wir uns jetzt mal auch den Angriffskrieg in der Ukraine vor Augen führen. Also ganz, ganz wichtiges Thema und da gab es jetzt erst zuletzt einen sehr interessanten, einen sehr wichtigen Lauf, der ging von Trier nach Görlitz, also sozusagen von Westen nach Osten, also von West nach Ost, 150 Kilometer insgesamt. Und ich habe mich nach dem Lauf eben mit Matthias getroffen und mit ihm ein bisschen darüber gequatscht, wie denn eigentlich die Einleitung, die Einteilung war. Also ob denn alle die ganze Strecke gelaufen sind, ob es denn schwierig war zwischendrin, ob dann manchmal auch einfach, nicht das Herz versagt hat, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ob vielleicht auch manchmal die Kondition einfach versagt hat oder was dann eigentlich einem im Kopf vorgeht. Und es war ein sehr schönes Gespräch, gerade auch, weil die Läufe unter dieser wichtigen Thematik stehen. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt rein. Matze ist einer der Sportler vom Verein Zukunft Frieden e.V. Und Matze, ihr hattet ja jetzt erst einen für euch wieder wichtigen Lauf. Was stand da an?
Wir sind gelaufen von Trier nach Görlitz, von West nach Ost, sozusagen von den Römern zu den Sorben. Das war unser Lauf und wir wollten einfach wieder mal einen Punkt setzen, dass wir für Frieden eigentlich sind. Wir wollen einfach Frieden, Demokratie und Toleranz einfach wieder vorheben. Jetzt hier zu der heutigen Zeit ist es natürlich schwierig. Jetzt bei Krieg ist ja überall Krieg. Eigentlich hatten wir ja geplant gehabt, dieses Jahr nach St. Petersburg zu laufen. Von Zerbst nach St. Petersburg auf den Spuren von Katharina der Großen, was leider nicht geklappt hat durch den Krieg, der gerade ist zwischen der Ukraine und Russland, war das jetzt die Alternative.
Und wie kam das jetzt? Ihr habt euch im Vornherein alle untereinander verständigt, da ist ein neuer Lauf, wir wollen uns daran beteiligen oder habt ihr das organisatorisch mitgestaltet?
Also ich bin ja selber in dem Verein Zukunft Frieden e.V. seit Jahren im Vorstand drin, mussten leider unseren alten Vorsitzenden verabschieden aus dem Vorstand, altersbedingt, krankheitsbedingt und haben uns neu aufgestellt und haben uns dann diese Variante rausgesucht und haben das dann gesagt, wir machen diesen Lauf. Wie findet ihr das? Wollt ihr mitmachen? Und wir sind ja nicht nur ein Verein aus Bitterfeld, also wir sind ein Verein aus Bitterfeld, ja, aber wir kommen aus ganz Deutschland welche, von Hamburg, von Görlitz, von Kassel, wir haben von überall welche dabei und dann sind wir da gestartet. Also sind wir die Organisatoren.
Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt in dem Verein?
Ganz schwierige Frage. Also insgesamt, sag ich mal, sind wir, lass es 20, 25 Mann sein. Aber da hängt auch viel Organisatoren mit, also die was organisieren und managen für uns. Läufer an sich sind wir noch, also bei diesem Lauf waren wir bloß 9 Läufer und 3 Fahrradfahrer. Die Sanis waren noch mit gewesen, das DRK Bitterfeld war mit gewesen, mit 2 Sanitäter, falls was passiert, die uns immer helfen.
Wie lief das dann ab? Also ihr müsstet ja erstmal alle nach Trier. Wie viel haben sich bei diesem Lauf jetzt mit dran beteiligt von euch? Wie viel waren damit aktiv sozusagen? Und wie lief der Lauf detailliert ab? Wie ist deine Einschätzung?
Wir haben ja den symbolischen Start in Bitterfeld gemacht, weil unser Verein in Bitterfeld den Hauptsitz hat. Vom Marktplatz, da wurden wir verabschiedet von Bürgermeister Armin Schenk, vom Bürgermeister Matthias Egert von Zürich. Der Landrat musste gesundheitsbedingt leider absagen, der uns sonst auch immer unterstützt. Und dann sind wir bis zum Bitterfelder Bogen gerannt mit unserer Mannschaft. Wir waren sozusagen, wie gesagt, 9 Läufer und 3 Fahrradfahrer, die den ganzen Lauf stemmen mussten. Leider haben welche abgesagt, Corona-bedingt, krankheitsbedingt keinen Urlaub bekommen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin da ganz, ganz stolz im Vorstand. Wir haben ein Durchschnittsalter von knapp 65 bei uns im Verein. Der Älteste bei uns ist 81, der ist jeden Tag 10 Kilometer unter 50 Minuten gerannt. Das ist mächtig heavy und da bin ich echt stolz, als Vorstand so jemanden bei uns im Verein zu haben. Dann sind wir bis zum Bitterfelder Bogen, haben uns dann da alle in die Autos gesetzt. Presse war noch da gewesen, haben uns in die Autos gesetzt und sind dann nach Trier gefahren. Und wo wir in Trier angekommen sind, haben uns die Stadt noch angeschaut und die Unterkunft bezogen. Und dann hieß es einfach ausruhen, nächsten Tag geht's los.
Und jetzt war das, wenn man mal so diese Zahl hört, eine Strecke von 900 Kilometer. Das ist doch eine gewaltige Organisation, die dahinter steckt. Ich meine, ihr seid ja jetzt nicht alle 900 Kilometer gelaufen. Was steckte dahinter? Wie habt ihr euch aufgeteilt?
Also ich muss sagen, ich bin ja der stellvertretende Vorsitzende bei uns und wir haben den Vorstand erweitert und der Frank Scheller von uns, der kommt aus Hoburg, Thüringen. Ist das Thüringen? Ja, ich glaube Thüringen. Seine Aufgabe ist einfach, die Quartiere zu buchen, rauszufinden, wie es am besten und am preiswertesten ist. Das hat er sehr gut gemacht, muss ich echt sagen. Ziehe ich einen Hut.
Du sagtest mal, kurz im Vorgespräch, bevor das Mikro jetzt an war, ihr habt euch immer so einen Abschnitt da eingeteilt. Wie war das?
Man muss jetzt sagen, um das zu verstehen, wir hatten 150 Kilometer, jetzt nur mal um zu verstehen. Und diese 150 Kilometer wurden dann eingeteilt in zwei Gruppen. Die Gruppe 1 war ein Auto und die Gruppe 2 war ein Auto. Und in den Autos saßen jeweils 5 und 4 Mann drin. Also musste Auto A, sage ich jetzt mal, das waren die Jüngeren, haben jetzt die 100 Kilometer auf sich genommen. Das mussten die 4 Läufer unter sich klären, wer wie weit läuft, wie viel läuft. Und zur gleichen Zeit ist das zweite Auto von B nach C gemacht. Und es waren unsere ältere Generation, die haben ein bisschen weniger Kilometer gehabt. Und die haben sich das dann so aufgeteilt, dass es im Endeffekt gepasst hat. Und wir sind dann abends, haben wir uns dann bei einem gemeinsamen Ort, wo wir dann die Unterkunft hatten, haben uns getroffen, haben erzählt, haben den Plan gemacht, wie es morgen weitergeht. Ja, so war der Standpunkt.
Und jetzt lauft ihr natürlich für ein wichtiges Thema. Du sagtest es gerade, ihr lauft für den Frieden eigentlich einfach. Findet ihr denn, euer Lauf hat auch das damit bewirkt, was ihr eigentlich vorhattet? Habt ihr viel Feedback bekommen?
Also ich muss sagen, wir haben sehr viel Feedback unterwegs bekommen. Uns haben viele angesprochen, was seid ihr für ein Verein? Zukunft Frieden e.V. Ihr macht das jetzt nur, weil jetzt gerade Krieg ist. Nee, wir machen das nicht, weil das jetzt erst Krieg ist. Den Verein gibt es seit 2010. Wie bekannt ist, war ja damals der Friedenslauf gewesen, 2010 nach Rom, von Wittenberg nach Rom, 2017 ging es zurück von Rom nach Wittenberg. Wir wurden vom einen Papst begrüßt, von dem anderen verabschiedet, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben den innerdeutschen Grenzlauf gemacht am Grünen Bande. Wir sind von Gabagona zur Zugspitze hochgerannt und dieses Jahr war ja eigentlich, wie es schon gesagt, war der Lauf geplant nach St. Petersburg, was leider nicht geklappt hat. Stand noch Kiew eigentlich mit auf dem Plan, was aber auch nicht funktioniert. Und dann ist dieser Plan von West nach Ost, von Trier nach Görlitz ins Leben gerufen worden von uns, genau.
Und ihr seid ja eigentlich alle keine Profis, sondern ihr macht das alle als Hobby und alle, weil ihr natürlich auf der einen Seite Spaß habt und auf der anderen Seite auch was damit bewegen wollt, aber wie kommt das, dass ihr euch immer wieder dahinter klemmt und sagt, nee, wir wollen das jetzt und wir rennen für den guten Zweck?
Ja, wir rennen für den guten Zweck, weil wir einfach ein Statement setzen wollen. Leute, macht was dafür, seid für den Frieden, unterstützt uns, lasst uns ein Zeichen gemeinsam setzen. Und ich muss sagen, uns haben sehr, sehr viele Leute angesprochen. Und die fanden das so klasse. Und unterwegs haben sich jetzt Vereine angeschlossen schon und haben gesagt, wir wollen nächstes Jahr gerne mit teilnehmen. Also wollen mitmachen, ja. Und der Lauf nächstes Jahr ist ja auch schon geplant, der ist schon durchgeplant eigentlich. Weil wir machen immer ein Jahr voraus schon Plan. Und das fetzt, das ist geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind eine Mannschaft. Wir haben zwar einen hohen Altersdurchschnitt, aber das passt zusammen. Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Wir machen regelmäßige Lauftreffs in Bitterfeld, im Stadion, an der Gotsche entlang, machen bei verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen. Also wir sehen uns schon. Ja, wir sind wirklich breit aufgestellt. Wir kommen welche aus Köln, von überall her. Ja, wir haben so einen Russen bei uns mit im Verein drinne, der leider nicht laufen kann, der ist Fahrradfahrer, der hat spastische Lähmung, kann kaum sprechen, der kommt jedes Jahr mit, der ist 2017 von Rom bis nach Wittenberg jeden Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und da muss ich einen Hut ziehen und ich finde das geil und deswegen bin ich auch dabei, da einfach ein Zeichen zu setzen, Freunde, lasst uns was für den Frieden machen, weil Frieden ist das Wichtigste eigentlich. Ja.
Und wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer von uns sagt, okay, das ist cool, das ist einfach viel Zusammenhalt, ich habe Bock da mitzumachen, ich will mich da auch mit dran beteiligen. Wo kann der oder die sich hinwenden und aktiv werden?
Ja, diejenige oder derjenige kann sich gerne bei mir melden oder beim Vorstand, also allgemein beim Vorstand. Zukunft Frieden e.V. gibt es eine Internetseite, eine Homepage, also wir sind überall breit vertreten, weil wir den neuen Vorstand jetzt breiter aufgestellt haben, haben wir jetzt ein Mediengestalter beziehungsweise ein Medienmitarbeiter, der das alles für uns macht und er ist wirklich breit aufgestellt und würden uns freuen, wenn der Altersdurchschnitt noch ein bisschen tiefer geht, weil es kommen weitere Strecken auf uns zu. uns, wir haben schon Pläne, was wir als nächstes machen wollen. Ich kann es hier mal kurz anschneiden. Der nächste Plan, wir haben Hamburger Sportsfreunde, der schon seit Jahren bei uns mit dran beteiligt ist im Verein, ist auch selbst bei uns mit im Verein. Und die Hamburger laufen von Hamburg nach Bitterfeld runter. Und wir als Verein laufen dann von Hamburg über die ganzen Hansestädte wieder nach Hamburg. So in einer Woche, sage ich jetzt mal. Ist nicht viel, das sind bloß knapp 550, 600 Kilometer. Aber wir wollen uns da ein bisschen Zeit lassen, wollen noch ein bisschen Sizing-Tour machen in Hamburg. Und der Erich Timm aus Hamburg, der plant da schon alles. Ja, so ist das jetzt eigentlich geplant. Und wir spinnen weiter schon rum für die Jahre drauf, was wir machen könnten. Müssen wir mal sehen. Ich will da noch nicht so weit vorgreifen, weil das ist ja alles noch so ein bisschen versteckt, sage ich jetzt mal. Aber die Pläne sind groß und die nächsten Aufgaben werden riesengroß. Also ich muss sagen, ich denke mal, die nächsten Kilometeranzahl nach Hamburg werden sich wieder zwischen 1000 und 2000 Kilometer betragen. Also wenn ich sage jetzt der innerdeutsche Grenzlauf, das waren 1400 Kilometer. Ich glaube, von Gabagona zur Zugspitze waren es 1,7. Also es macht schon Spaß und es gibt immer Highlights und das fetzt.
Und ihr alle, das muss man dazu sagen, ihr seid ja schon echt gute Läufer. Also ihr habt Bock, was zu machen. Aber wenn jetzt jemand vielleicht nicht so gut läuft, beziehungsweise ja noch nicht so weit laufen kann, weil er einfach ja das nicht so häufig macht oder weil er einfach da noch nicht so richtig drin ist, aber trotzdem bei euch mitmachen will, kann er das denn?
Ja, selbstverständlich. Wenn er jeden Tag 5 Kilometer rennt, sind es 5 Kilometer. Wir würden uns freuen um jedes Mitglied, was zu uns kommt und mitmachen würde, ja, weil wir sind ein Verein, wir haben viel Zusammenhalt, wir machen auch Partys, wir feiern, was gehört dazu, auch die Alten feiern mit und also wir freuen uns definitiv, wer Lust und Laune hat, kann sich gerne melden bei mir oder beim Vorstand und kann mitmachen, ob der 5 Kilometer läuft, ob der 10 läuft, ob der 3 läuft, spielt keine Rolle.
Und wie bist du damals auf den Verein gekommen?
Ich bin auf den Verein gekommen, ich war ja mal Profiboxer gewesen und hatte damals einen Kampf gehabt in Bitterfeld an der Gotsche. Der wurde mit organisiert von Peter Junge. Und Peter Junge und Achim Wold aus Gürzig sind ja ganz eng verknüpft und Sportskameraden von früher. Und so bin ich zu dem ganzen Thema gekommen. Natürlich, dass das mal so endet, wie es jetzt ist, hätte ich mir nie erträumen lassen. Dass ich jetzt im Vorstand bin und mit plane und mache. Ja, aber ich bin dankbar, dass ich es darf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nur cool. Und ja, das ist jetzt erstmal der Werdegang, wie ich da hingekommen bin.
Matze, in diesem Sinne, erstmal herzlichen Dank. Und ich denke, wir werden uns dann spätestens bei den nächsten Läufen auf jeden Fall wieder hören. Oder wenn du dann deine nächsten Ziele verfolgst im Laufen. Weil du bist ja nicht nur, das muss man dazu sagen, das vielleicht noch am Schluss, nicht nur im Friedenslauf, bei den Friedensläufen aktiv, sondern auch selbst so ein, ja, Extremsportler, das kann man so sagen, oder?
Ja, das kann man so sagen, na klar. Ich suche mir immer so 3-4 große Highlights aus im Jahr, wo ich mich dran beteilige. Ich bin ja direkt vom Friedenslauf, einen Tag vorher habe ich mich in Zug gesetzt, bin von Dresden nach Köthen gefahren, bin dann nach Hause, habe die Tasche ausgepackt, habe eine neue Tasche eingepackt oder vollgepackt und bin dann zum Berlin-Marathon gemacht und wollte da meine Bestzeit von 2019 verbessern.
Einfach klasse, einfach mega. Bleib dran und in diesem Sinne alles Gute dir auf weitere viele spannende Läufe. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
Also für mich wäre das nix. Wenn, dann wäre ich die Strecke natürlich durchgelaufen.
Mhm. Sowieso. Naja, ich glaube schon, so wie Matze auch gesagt hat, es ist nicht immer einfach. Ne? Also selbst als Sportler, dass man viel rennt, irgendwann ja versagt dann einfach die Kondition und irgendwann werden dann auch diese Kilometer schmerzhaft. Aber sie ziehen das durch immer wieder aufs Neue und das ist, finde ich, immer ja ehrfurchtsvoll.
Also Hut ab vor und dieser Leistung.
Ja,
muss Hut ich ganz ab. Ehrlich sagen. Fängt jetzt noch Leistung fängt mit L an. Weißt du, ob die durch Magdeburg gekommen sind bei dem Lauf?
Kann ich dir gar nicht genau sagen.
Weil Magdeburg ist ja zumindest unsere Landeshauptstadt. Und da haben wir natürlich in den vergangenen Tagen auch ein bisschen aufgepasst, was da so alles los ist. Was fällt dir so spontan zu Magdeburg ein mit L?
Lebendig.
Ja, toll. Hm.
Nee, es ist
Leberkäse.
Nein. Es ist hier in Sachsen-Anhalt, ja, mit auch Halle die größte Stadt. Deswegen ist sie
es
auch.
Ist die zweitgrößte Stadt. Sag es ruhig. Lass uns die Magdeburger ruhig ein bisschen gegen uns aufbringen. Es ist die zweitgrößte Stadt. Also der erste Verlierer im Prinzip nach Halle.
Ja, das ist richtig. Aber es ist. Die Stadt lebt trotzdem und das merkt man, da ist richtig was los. Da sind die Geschäfte, da ist das Leben.
Also
und
ich hätte noch ein Magdeburger L.
Ja, sag doch.
Die Lichterwelten.
Ah, ja.
Zur Weihnachtszeit.
Natürlich.
Also die Illumination auf dem Domplatz und ringsrum. Und auch das steht natürlich in diesem Jahr im Rahmen der Energiekrise so alles ein bisschen zur Disposition. Aber die Oberbürgermeisterin Simone Boris hat also schon gesagt, die Lichterwelten werden auch so ein Stück weit als Symbol stattfinden. Mhm. Also sie werden definitiv nicht ausfallen, aber man macht sich natürlich auch dort Gedanken, wo und wie kann man Energie sparen. Macht man die Veranstaltung vielleicht nicht so lange, ne, vom Tag her oder von der Zeit, ne, dass man sagt, okay, dann ist eben nicht erst irgendwann Schluss, sondern am 24. Dezember und dann Licht aus. Macht man nicht immer alles an? Also überlegt man gerade halt tatsächlich, wie man es machen kann.
Und gab es da denn jetzt schon Beschlüsse?
Ja, man diskutiert aktuell so ein Stück weit drüber und wird dort sicherlich auch noch zu entsprechenden Maßnahmen kommen. Es werden ja auch LED-Lampen eingesetzt und weitere Maßnahmen sind sozusagen im Köcher.
Ja, das
zum Sparen.
Das
vielleicht hat man zwischendurch auch schon was entschieden, aber wichtig, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist erstmal, die Lichterwelten werden stattfinden und das war das, was wir heute gerne hier nochmal rüberbringen wollten. Aber es gibt auch ein bisschen Kritik in Magdeburg, nämlich auch wieder von Simone Boris. Und zwar, was die ICE-Halte betrifft in der Landeshauptstadt. Weil trotz Landeshauptstadt ist die Zahl der Halte dort relativ gering. Und man fordert hier also auch ein Stück weit einen besseren Anschluss an das ICE-Netz.
Das heißt also sozusagen, dass Simone Boris meint, in Magdeburg braucht ein IC-Anschluss oder wie?
Ja, mehr. Also
mehr.
Es gibt zwar zum Beispiel regelmäßige IC-Verbindungen zwischen Magdeburg und anderen Städten, aber zum Beispiel zwischen Magdeburg und Berlin gibt es da noch keine.
Hm. Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn es gerade aus der Bevölkerung so kommt, wenn das die Magdeburgerinnen und Magdeburger so auch sagen und viele vielleicht auch pendeln etc., dann steht natürlich so eine Oberbürgermeisterin dafür ein. Ne?
Also ganz kurz nochmal kleine Korrektur zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Dort wird also Magdeburg mit zwei statt bisher nur einer IC-Verbindung täglich nach Berlin angebunden. Hm. Aber ich sag mal, okay, für eine Landeshauptstadt. Trotzdem.
Bisschen wenig.
Ja, könnte mehr sein. Nun weiß ich natürlich auch nicht, wie sieht es verkehrstechnisch rings um Magdeburg aus? Sind die Strecken da überhaupt alle ICE-fähig? Weil da musst du ja auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Da stecke ich jetzt zu wenig drin. Aber vielleicht machen wir das ja nochmal, wenn wir das V ziehen.
Verkehrsanbindung,
Verkehr. Oder das I für ICE.
Aber bleiben wir trotzdem nochmal bei der Landeshauptstadt, denn ich habe da auch noch was.
Ganz kurz.
Ja, bitte.
Die Begründung dafür, warum man sich jetzt auch dafür so einsetzt, ist halt auch unter anderem die Ansiedlung von Intel. Dass man hier also sagt, wenn so eine große Firma sich mit mehreren tausend Arbeitsplätzen hier ansiedelt, dann braucht man auch vernünftige Verkehrsanbindung. Und das ist dann nachvollziehbar.
Das ist definitiv nachvollziehbar. Und das ist im positiven Sinne ja für alle nur eine Bereicherung. Aber jetzt nochmal zu meinem Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Ich habe auch noch was zur Landeshauptstadt, zum L, also L wegen Landeshauptstadt. Das Kaiser-Otto-Fest, das fand nämlich Ende September, Anfang Oktober wieder in Magdeburg statt. Die Stadt verwandelte sich eben in diesen Tagen in eine mittelalterliche Metropole. Und da war wieder, für alle sozusagen was dabei. Dieses Jahr bereits zum 12. Mal.
Oh.
Ne, also schon viele, viele Jahre immer aktiv.
Eine Legende.
Sozusagen. Ja, wenn wir beim L bleiben wollen, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, mittelalterliche Metropole, Gaukler liefen da durch die Straßen, Kunsthandwerker, Spielleute, viele, viele, vieles, vieles mehr. 28.000 Quadratmeter groß. Ist das?
Und du hast jeden Quadratmeter einzeln besucht?
Ja, jeden einzelnen, damit ich auch wirklich dir von diesem Fest erzählen kann.
Wie war es für dich?
Eine Erfahrung. Ich war dieses Mal dort zum ersten Mal. Magdeburg, gut, liegt von Glauzig, wenn wir da jetzt mal dranbleiben wollen, nicht um die Ecke. Deswegen war ich dieses Jahr zum ersten Mal, aber ich muss sagen, es war einfach schön, sich da einfach mal reinzubegeben in diese mittelalterliche Atmosphäre. Und ich habe jemanden getroffen dort, mit dem habe ich kurz gesprochen, nämlich den Veranstalter Thorsten Fraß. Und er hat mir Verschiedenes erzählt. Was ist das Besondere überhaupt an dem Fest? Wie gesagt, zum 12. Mal in diesem Jahr. Was konnte man alles erleben? Was war sein persönliches Highlight? Herr Fraß, die nächsten Tage wieder pickepacke voll hier in Magdeburg mit Kaiser Otto. Was ist denn das Besondere in diesem Jahr?
Also für uns das Besondere ist definitiv, wir haben einen Tag mehr, weil der 3. Oktober ein Montag ist. Das nutzen wir natürlich mit. Das ist für uns nochmal eine ganz andere Denke, als Freitagabend anzufangen und sondern am Sonntag und Sonntag dann wieder zu beenden, sondern wir haben zwei volle Tage, da freuen wir uns drauf, zwei ganze Tage sozusagen, wo wir bis spät in den Abend Programm machen können, Programm machen dürfen, eben auch Feuershows, den Pestumzug. Das ist für uns so ein bisschen die Besonderheit in diesem Jahr. Die Bühnen werden rundum bespielt. Wir haben Bands, wir haben Gaukler, wir haben Theateraufführungen. Es ist, so würde ich behaupten, für jeden etwas dabei. Es kann gelacht werden. Es ist auch mal was Informatives. Gerade zum Thema Stadtgeschichte in Magdeburg konnte man erleben. Die Uhr der Schutzheiligen, wo man eben Magdeburger Persönlichkeiten nochmal nahegebracht bekommt. Wir haben den Kaiserschmarrn, eine etwas lustige Art und Weise, um Kaiser Otto näher zu bringen. Wir werden wieder die Aufführung haben, wie Otto zum Kaiser wurde. Die Kaiserkrönung konnte man eben sehen. Und diese Vielschichtigkeit macht es aus. Und das konnte man eben erleben. Stadtgeschichte wurde erlebbar gemacht. Und das ist so das Besondere.
Jetzt haben wir es in diesem Jahr bereits. Ich hatte es erwähnt zum 12. Mal. Welcher organisatorische Aufwand steckt denn immer wieder aufs Neue dahinter?
Naja, letztendlich ist es so, wenn das Kaiser-Otto-Fest zu Ende ist, muss man sich wirklich schon spätestens Gedanken machen, was macht man denn im nächsten Jahr? Also das beginnt ja nicht erst irgendwie eine Woche vorher, sondern da arbeitet man ein ganzes Jahr dran. Man muss die Künstler buchen, die man haben will, dann sind die eben weggebucht, auch Stände und sowas. Also man muss sich das Konzept schon vorher so ein bisschen arbeiten, das dann mit Künstlern füllen. Da fängt man schon Anfang des Jahres, sitzt man schon da und hat die ersten Verträge in der Hand.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
Also auch ich war zu der Zeit in Magdeburg, hab dort auch so ein bisschen durch den Zaun geillert, bin aber ehrlich, bin nicht reingegangen.
Warum?
Mir war für das, was ich so durch die Zaunlücken beobachten konnte, der Eintritt zu hoch.
Der betrug nämlich?
Ich glaube 15 Euro oder so, also zumindest so in der Dreh. Aber nö, wir sind dann davon lieber essen gegangen. War auch schön.
Glaube ich.
Gut, aber ich glaube, das ist auch so die persönliche Einstellung. Ja. Was ist einem halt etwas wert? Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von solchen Mittelaltermärkten und Mittelalterfesten und daher vielleicht auch ein Stück weit die Entscheidung, diejenigen, die es mögen.
Ne, du hast da halt viele Familien gesehen, ne? Also viele, viele mit ihren Kindern und die Kinder sind natürlich da aufgeblüht und die hatten da richtig Spaß, wenn sie dann eben die Gaukler zugeschaut haben oder den Feuerspuckern oder so. Ich glaube, das ist schon ein Erlebnis für die ganze Familie. Doch, also kann ich persönlich kann es eigentlich nur empfehlen.
Okay, vielleicht lasse ich mich ja nächstes Jahr überzeugen.
Ich zerre dich damit rein.
Du zerrst mich mit rein, du lädst mich ein. Laden ist ja auch ein Wort mit
mal
L.
Mal gucken.
Wenn wir beim L sind und in der Landeshauptstadt, dort sitzt ja auch unsere Landesregierung. Und eines der wichtigsten Themen aktuell, in meinen Augen neben Energiekrise und allem, was gerade so auf uns einprasselt, ist ja tatsächlich die Ausbildung, die Lehrer, der Lehrermangel. Wie gehen wir damit um? Und auch dort hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen einiges getan, wie man also künftig entgegnen möchte. Zum Beispiel plant unsere Landesregierung ein sogenanntes Lebensarbeitszeitkonto.
Das ist so ein schönes, langes deutsches Wort.
Das sind
Worte,
die können sich nur Politiker ausdenken.
Ja, ich glaube schon.
Und zwar kann man jetzt im Prinzip, ich versuche es mal so mit meinen eigenen Worten zu beschreiben, man sagt jetzt halt zu den Lehrern, macht jetzt Überstunden, die werden gespeichert, ne, wir werden das erfassen und dann könnt ihr zum Beispiel mal ein Sabbatjahr nehmen oder ihr geht früher in Rente oder macht, wenn ihr dann Richtung Rente geht, weniger Wochenstunden. etc., sodass sich das dann sozusagen wieder ausgleicht. Machen wohl andere Bundesländer schon. Ist sicherlich für so eine Ad-Hoc-Lösung auch mal ganz okay. Aber es löst ja das Problem am Ende nicht.
Nee.
Weil ob mir die Lehrkraft heute fehlt oder in 10, 15, 20 Jahren, wenn sie dann diese Überstunden nimmt, sie wird fehlen.
Sie fehlt erstmal. Ja.
Man muss dann natürlich, glaube ich, parallel dazu trotzdem klug weiter schauen, wie kriegen wir neue Lehrkräfte ins Land.
Und da passt das, was ich dazu auch noch als kleinen Beitrag habe, nämlich Thema Seiteneinstieg, ne? Seiteneinsteiger. Also von über 16.000 Lehrern, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben, sind bereits 1.350 Seiteneinsteiger. Und diese brauchen wir eigentlich ja auch, ne? Also das Konzept einer Lehrerausbildung ist zwar nicht darauf ausgelegt, als Seiteneinsteiger auch in diesem Berufsfeld tätig zu sein, aber wir brauchen sie einfach.
Es gibt da sicherlich ganz tolle Seiteneinsteiger. Ich kann mir das insbesondere in den höheren Klassen vorstellen und in der Berufsschule.
Warum?
Naja, weil ich glaube ich schon in einer Berufsschule, gerade wenn es dann Richtung Fachpraxislehrer geht, kann es nicht schlecht sein, wenn der oder diejenige auch schon mal ein paar Jahre selbst in dem Beruf gearbeitet hat zum Beispiel. Und bei den größeren, weil ich glaube, also gehe ich vielleicht auch so ein bisschen von mir aus, dass man da halt auch ein Stück weit andere Modelle etc. anwenden kann, also die mir vielleicht persönlich eher liegen würden, als jetzt das ABC zu lehren. Wärst du eher so der Kinderlehrer oder wärst du eher so der größere Lehrer? Du wärst der Kinderlehrer.
Ich glaube lieber Kinderlehrer. Lieber
ja,
Kinderlehrer.
Fein, komm, jetzt singen wir noch ein Lied und so. Das,
ja,
ist deins.
Ja, ja, lieber. Lieber mit den, Kindern. Ja, doch, dann lieber diese ABC-Spiele machen und mit denen ein bisschen rumtanzen und einfach.
Dann lernst du ja auch noch was.
Genau.
Aber gerade für die Grundschullehrer. Dort hat, und weil wir beim L sind, habe ich auch mal bei den Linken geguckt.
Mhm.
Die haben jetzt eine große Kritik geübt. Und zwar gab es die Idee, die Lehrkräfte an den Grundschulen auch in die Besoldungsgruppe A13 einzuordnen. Das ist eine
Besoldungsgruppe.
Also Geld.
Ach so, okay.
Ne, Gehalt in dem Fall. Aber da waren halt nur Kollegen der Linken und von Bündnis 90 die Grüne. Die Grünen dafür und haben das unterstützt. Und somit ist es zum Tisch und sie vom Tisch, was erzähle ich denn heute alles? Und sie schreiben hier in der Überschrift ihrer Meinung dazu, Koalition will Lehrkräfte zum Billigtarif haben, Sargnagel für die Lehrerkräfteversorgung.
Also
man verdient in anderen Bundesländern halt mehr und klar, junge Menschen, die jetzt hier nicht in irgendeiner Form an Sachsen-Anhalt gebunden sind, für die ist das dann ja nicht so attraktiv, hier zu bleiben und die ABC-Spiele zu machen.
Die gehen dann weg. Das, das sieht man. Das sieht man jetzt auch schon.
Ja.
Zur Vielzahl.
Meine A13 ist schon eine ganz gute Besoldungsgruppe.
Okay.
Aber reich wirst du wahrscheinlich dadurch auch nicht. Ich meine schnell gut, was man da
ich kann dir leider da, was das angeht, jetzt nicht.
Ja, als Auszubildender.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann dir nicht mal sagen, in welcher ich bin. Ich bin ja dann wahrscheinlich in der untersten.
Da gibt's für Auszubildende gibt es wahrscheinlich eigene Besoldungsgruppen.
Ein anderes Register.
Ich glaube, das reichen wir einfach mal in der nächsten Woche nach. Oder wenn wir beim B sind, wie Besoldungsgruppe.
Ah, glaubst du?
Dass wir je zum B kommen?
Na doch, das glaube ich schon. Also wenn wir das irgendwann ziehen sollten, dann schon. Aber wir sagen bei vielen Punkten, ach ja, wir liefern euch das dann nochmal nach.
Schneller füllen sich die späteren Folgen. Ich habe aber auch noch ein L, was mit Ausbildung und Schule zu tun hat. Und zwar,
leg los.
Oh, Chris, da doch bin ich ein bisschen stolz. Und zwar Lerncamps.
Mhm.
Die werden wieder angeboten vom Bildungsministerium, auch in Kooperation mit dem Deutschen Jugendherbergswerk und den Volkshochschulen. Und zwar will man dort an 5 Standorten in den kommenden Ferien in Magdeburg, Halle, Naumburg, Kelbra und Wernigerode, jetzt zum Beispiel in den Herbstferien, aber auch gegebenenfalls später nochmal, dann Lerncamps ankündigen oder anbieten, in denen die Schülerinnen und Schüler das, was zur Corona-Zeit vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, nochmal nachholen können.
Hm. Wollte ich gerade sagen, in den kommenden Ferien, wir befinden uns ja jetzt eigentlich mitten in den Herbstferien. Also also jetzt gerade. Und das finde ich eine richtig gute Sache. Und das kann man dann freiwillig annehmen, ja? Ist jetzt kein Muss.
Nö.
Okay.
Da kannst du dich melden und kannst halt sagen, wir machen das. Und unsere Bildungsministerin Eva Feusner sagt halt hier, dass das Ganze gut angenommen wurde im vergangenen Jahr und auch in den Sommerferien. Und jetzt wollen sie das Angebot fortführen oder führen es ja gerade fort und bieten hier sozusagen nochmal ein wenig, ja, ich will gar nicht Nachhilfe sagen, das klingt auch immer so negativ, obwohl es ja nicht schlimm ist, und bieten halt so ein Lerncamp an.
Leidenschaftlich, sehr schön.
Wenn wir gerade nochmal beim Landtag sind,
ja.
Und zwar diese Tage rausgekommen auch das Schwarzbuch der Steuerzahler, wo ja der Verein dann aus ihrer Sicht schildert, wo Steuergelder verschwendet wurden. Und sie sagen zum Beispiel, wir haben zu viele Abgeordnete in unserem Landtag. Wenn man das mal mit anderen Bundesländern vergleicht, wie viel sind dann für wie viel Bevölkerung zuständig, sind wir überdurchschnittlich und schlagen halt zum Beispiel vor, dass man hier auch mal auf 20 Abgeordnete verzichtet. Ja, wenn wir gucken, in Sachsen-Anhalt ist halt ein Abgeordneter für 22.500 Einwohner da. Und in anderen Ländern zum Vergleich sind es 50.300. Da könnte man also auch noch ein paar Millionen
sparen.
Aber
geht das denn so einfach? Also die werden doch auch über eine Wahlliste.
Weil der Landtag müsste jetzt eine Reform beschließen, dass man also Wahlkreise vergrößert etc. Dann werden am Ende weniger Abgeordnete gewählt. Aber das ist für mich immer so ein bisschen wie die Frage der Frösche, ob man den Sumpf austrocknen soll. Weil wer wird sich da jetzt freiwillig melden und dann vielleicht derjenige sein, der beim nächsten Mal über die Klinge springt.
Und ob das bei der deutschen Bürokratie auch so einfach ist?
Hoffen wir es mal.
Ja. Genau, manchmal Chrissy, muss es auch hoffen. Muss man auch hoffen.
Wir haben noch eine letzte Aufgabe und zwar das Ziehen des Buchstabens für die nächste Folge.
Echt?
Du bist dran?
Ich zittere heute.
Ich soll ziehen?
Ja,
ja,
ich bin so aufgeregt, dass wir gerade...
Dann ziehe ich hier mal unser kleines Körbchen mit und ich habe... Welcher ist es denn jetzt? Warum muss ich es denn?
Weil du musst erst mal durchmischen.
Es ist das W. Könnte auch ein M sein, aber nein, es ist das W. Ein M schreibe ich anders und ich habe die Zettel ja,
ja,
ausgefüllt. Also okay. Das W wie Westphal, kann ich ja die ganze Folge über mich erzählen. Oder du interviewst mich mal.
Ja, oder ich bin bei der nächsten Folge gar nicht dabei.
Das hätte auch viel Schönes. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
Danke, Stefan. Bis bald.
Und somit abonniert uns gerne, dann verpasst ihr nie wieder, ob etwas passiert, ob Chris nochmal dabei sein wird oder eben nicht.
Wahrscheinlich
nicht. Bist du doch dabei. Und einfach beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und wenn ihr was habt, wo ihr sagt, Mensch, ich habe was mit W, dann an redaktion@sachsen-anhalt-podcast.de gerne eine Mail senden. Somit sagen Ciao und Tschüss, der Stefan und
der Chris. Bis bald. Ciao.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.